SRF 1.
Dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Daniel Vasella bereut an der Novartis-Generalversammlung.
Ich habe zwei vermeidbare Fehler gemacht. Der erste war, diesen Vertrag überhaupt auszuhandeln.
Was Daniel Vasella als seinen zweiten Fehler bezeichnet und wie Aktionäre darauf reagieren, später in der Sendung. Eine neue Chipkarte für Bus und Zug soll das Billettsystem in der Schweiz revolutionieren. In Mali häufen sich die Anschläge. Wir fragen, sind die islamistischen Kämpfer wirklich zurückgedrängt? Im Tagesgespräch geht's um die Wahlen.
Wie wählt man in Europa? Ganz einfach, mit Kreuz. Das ist klar, bei uns in der Schweiz. Also, wie wählt man bei uns, wenn wir wählen würden? Also, bei uns gibt's Ja für Nein und Nein für Ja.
Massimo Rocchi, der schweizerisch-italienische Komiker, kennt sich aus bei Wahlen. Um eins spricht er über die Parlamentswahlen in seinem anderen Heimatland, in Italien, übermorgen. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Der zurücktretende Verwaltungsratspräsident von Novartis, Daniel Vasella, hat an der Generalversammlung in Basel Fehler eingestanden im Zusammenhang mit der umstrittenen und inzwischen annullierten Zahlung von 72 Millionen Franken. Vasella sagte, es sei einerseits ein Fehler gewesen, den Vertrag über die Zahlungen zur Abgeltung eines Konkurrenzverbots überhaupt anzunehmen. Und falsch gewesen sei auch zu glauben, dass eine Spende aus dieser Zahlung von der Gesellschaft akzeptiert würde. Vasella sieht sich aber nicht als Abstimmungshelfer der Abzockerinitiative von Thomas Minde. Diese stoße schon seit Monaten auf große Zustimmung. Die geplanten Doppelstockzüge der SBB sind genügend gut ausgerüstet für Behinderte. Das entschied das Bundesgericht und korrigierte damit ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Konkret ging es um zusätzliche Rollstuhlplätze und zusätzliche Behinderten-WCs, welche zwei Behindertenorganisationen verlangten. Das Bundesgericht urteilte nun aber, ein behindertengerechtes WC im Bistrowagen genüge. Für die SBB bedeutet dies, dass sie die neuen Doppelstockzüge für den Fernverkehr wie geplant bauen lassen kann. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz steht vor einer Neuerung. Bis in 2 Jahren sollen General- und Halbtagsabonnemente auf einer elektronischen Karte gespeichert werden. Auf der sogenannten ÖV-Karte sei ein Chip eingesetzt. Dieser gibt darüber Auskunft, wer der Reisende ist und welches Abonnement er hat. Die ÖV-Karte könnte mittelfristig auch die anderen Fahrausweise ersetzen. Dies teilen der Verband Öffentlicher Verkehr und die SBB mit. Bei Bildung und Forschung in der Schweiz dürfe nicht gespart werden. Dieser Meinung ist die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates. Deshalb fordert die Kommission den Bundesrat auf die geplanten Kürzungen von rund 94 Millionen Franken bei den Universitäten und der ETH zu verzichten. Dabei geht es um die Beiträge von 2014 bis 2015. In Deutschland schließen die Rechnungen von Bund, Bundesländern und Gemeinden für letztes Jahr mit einem Überschuss ab. Dieser beträgt 0,2% der Wirtschaftsleistung, wie das Statistikamt mitgeteilt hat. Die öffentliche Hand nahm den Angaben zufolge gut 4 Milliarden Euro mehr ein, als ausgegeben wurde. Sie erzielte damit erstmals seit 2007 wieder einen Überschuss. Die 17 Euro-Länder bleiben auch dieses Jahr in der Rezession. Laut der Prognose der EU-Kommission wird die Wirtschaftsleistung im Euroraum um 0,3% schrumpfen. Zudem würden verschiedene Länder ihre Budgetdefizite nicht so stark abbauen können wie geplant. Insbesondere Frankreich und Spanien würden ihre Budgetziele weit verfehlen. Optimistischer ist die EU-Kommission für das Jahr 2014. Nächstes Jahr soll die Wirtschaft im Euroraum wieder um 1,4% wachsen. Der US-Konzern Hewlett-Packard spürt den Umbruch in der Computerlandschaft. Weil immer öfter Tablet-Computer gekauft würden und weniger PCs, Notebooks und Drucker, schrumpften Umsatz und Gewinn. Der Umsatz reduzierte sich im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 28,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn betrug noch 1,2 Milliarden. Das ist ein Minus von 16%. Im Nordosten von Mali haben zwei Selbstmordattentäter mindestens drei Menschen mit in den Tod gerissen, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Zahlreiche Personen seien verletzt worden. Die Attentäter hätten in einer Ortschaft nahe der Stadt Tessalit zwei Autos in die Luft gesprengt. Der Anschlag sei gegen Tuareg-Rebellen und Zivilisten gerichtet gewesen.
Ein Rendezvous mit Daniel Vasella und den Aktionären, das gibt es hier in den nächsten Minuten. Dann zur SBB, die sich gleich zweimal freuen kann. Sie muss in den neuen Waggons kein zweites Behinderten-WC einbauen. Das Bundesgericht gibt der SBB Recht. Und in Bahn und Bus soll eine Chipkarte Abonnemente und Billete ablösen. Was das bringen soll und welche Gefahren das birgt, sagen wir im Rendezvous. Die Lage in Mali beobachtet unser Afrika-Korrespondent im Gespräch mit Sorge.
Das zeigt, dass die Islamisten eben durchaus noch kampffähig sind und die Lage in Mali alles andere als stabil.
Und dann noch, hoffen kann Simon Ammann auf einen Mann, der ihm schon einmal zum Erfolg geholfen hat. Diesmal sind es nicht Skibindungen, sondern der Dress.
Da geht es mir darum, dass ich von der Passform her perfekt bin, dass ich grundsätzlich jeden Millimeter ausreize, was wir haben, und eine gute aerodynamische Form in der Luft zu erreichen.
Und um eins, eine ernste Angelegenheit, betrachtet mit einem Komiker, Massimo Rocchi, zu den Italienwahlen. Zuerst aber zur Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.532 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,80 gehandelt und der Dollar zu 93,15 Rappen. Und das Wetter? Heute ist es im Norden und auch im Tessin oft bewölkt. Stellenweise fällt etwas Schnee. Dazwischen sind Aufhellungen möglich. In den Alpen zeigt sich die Sonne auch längere Zeit. Die Temperaturen liegen im Norden um minus 2 Grad. Dazu bläst eine zügige Bise. Im Süden gibt es rund 4 Grad. Morgen Samstag bleibt es im Flachland oft grau. In den Alpen und im Süden scheint am Vormittag die Sonne. Dann ziehen Wolken auf. Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt und es fällt etwas Schnee, im Süden auch Regen. Im Norden bleibt es kalt mit Höchstwerten um 0 Grad und Biese. Im Süden werden maximal 5 Grad erreicht.
Ich hätte daheim Fernsehen schauen können, aber ich finde, es ist aktiver da zu sein, ist mehr beim Geschehen als daheim hinter der Kiste. Und es interessiert mich, was es geht. Es interessiert mich, was der Seller erzählt, vor allem.
Wie dieser Mann machten viele Kleinaktionärinnen und Aktionäre die Reise nach Basel zur Novartis GV in die St. Jakobshalle. Neugierige, Interessierte, Aufgebrachte und Abgeklärte mit unterschiedlichen Motiven und Erwartungen.
Ja, warum? Das interessiert uns, was mit diesen Millionen machen. Die würden ja uns gehören. Im Grunde genommen würden sie den Aktionären gehören. Und jetzt seht ihr ja, er will es nicht. Dann müssten sie es ja uns geben. Und irgendwie interessiert das uns schon, oder?
Gang einfach losen und so weiter. Ich bin jetzt nicht da wegen dem Riesentheater, das sie hier haben.
Ja, das ist der letzte Tag von Dr. Vasella. Wir müssen erleben, wie er noch seine Geschichte erzählt, was da alles gelaufen ist und wie in der Zukunft sieht ohne ihn.
Ich bin noch nie in der GV gesehen. Ich habe früher bei Novartis gearbeitet. Und darum ist das für mich ganz spannend, jetzt einmal mit dabei zu sein.
Es ist nicht speziell die Generalversammlung, sondern einfach jede.
Heute hat es mich eigentlich speziell interessiert, wie der Verwaltungsrat sich wird äußern. Es wird sicher Voten geben, die ihn ein bisschen herausfordern, wie er sich verhalten hat im ganzen Prozedere.
Man legt da viel zu viel Wert auf die Entlöhnungen. Was er sonst geleistet hat, ist viel wertvoll. Oder? Das interessiert mich eigentlich weniger.
Er wird schon Stellung nehmen dazu, aber es wird ja nichts verändern an der ganzen Geschichte. Es ist alles ein bisschen unglaubwürdig, von mir aus gesehen.
Und dann trat er vor die Novartis-Generalversammlung. Der lange Zeit überaus erfolgreiche und gerühmte und in den letzten Tagen viel gescholtene Daniel Vasella. Tobias Fessler über den letzten GV-Auftritt des Novartis-Verwaltungsratspräsidenten.
Als der abtretende Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella die 17. Novartis-Generalversammlung eröffnete, tat er dies wie immer, ganz normal, mit fester, freundlicher und deutlicher Stimme.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren.
Nach einer Viertelstunde mit den üblichen Formalitäten, einem ausführlichen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr und einem Plädoyer für intensive Forschung und Entwicklungsarbeit wechselte Daniel Vasella abrupt das Thema und kam auf die vergangenen Tage zu sprechen.
Die heftigen Reaktionen und Vorwürfe, die mir als Folge der vielseitig diskutierten Entschädigung für das Konkurrenzverbot gemacht wurden, sind dabei keineswegs spurlos an mir vorübergegangen.
Er sehe sich überhaupt nicht als Wahlhelfer der Minderinitiative, sagte er, und er warnt jene, die jetzt nach Konsequenzen rufen und gegen die Abzockerei wettern.
Kurzfristiges politisches Kalkül kann der langfristig orientierten Gesundheitsindustrie und dem Land großen Schaden zufügen.
Dann sagte er mündlich deutlich, was er Anfang Woche mit seinem Verzicht auf die 72 Millionen Zahlung schriftlich nur angedeutet hatte. Er machte ein Schuldeingeständnis.
Ich habe zwei vermeidbare Fehler gemacht. Der erste war, diesen Vertrag überhaupt auszuhandeln. Und der zweite, zu glauben, dass der Verzicht auf eine eventuelle Zahlung zugunsten gemeinnütziger Institutionen gesellschaftlich betrachtet etwas Positives sei.
Er stehe in der Verantwortung dafür und akzeptiere als Konsequenz die öffentliche Kritik. Und er gewinnt dem Sturm der Entrüstung gar noch positive Seiten ab.
Schließlich zeigt das Beispiel, dass Transparenz als Regulativum effizient ist. Auch ohne regulatives Korsett.
Dabei ließ er es aber dann bewenden und wechselte wieder zurück zum Alltagsgeschäft von Novartis. Er bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und nach 25 Jahren, wovon 17 Jahre in leitender Funktion, übergebe er nun die Verantwortung. Am Schluss rief er in Erinnerung, wie er wohl selber gerne in Erinnerung bleiben möchte.
Während meiner Tätigkeit für das Unternehmen war ich stets bestrebt, im Interesse der Patienten neue und verbesserte Therapien helfen zu entwickeln und gleichzeitig ein starkes und nachhaltiges Resultat zu erzielen.
Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler hat Daniel Vasella zugehört. Und zugehört haben auch Sie, Evelyn Kobler, und zwar vom Balkon im großen Saal. Welchen Eindruck hat Daniel Vasella auf Sie hinterlassen?
Ja, sein Auftritt ist sicher selbstbewusst, auch ruhig aufgetreten, auch überhaupt nicht geknickt. Also Emotionen, die hatte er definitiv unter Kontrolle. Am Anfang, das wirkte schon etwas grotesk, als er da groß mit den Geschäftszahlen und mit einem Exkurs zu Forschung und Innovation begonnen hat und sich da auch viel Zeit genommen hat. Aber dann kam es ja doch noch, dann kam er doch noch auf die Kritik zu sprechen und es kam auch wirklich zu einem Eingeständnis, dass er Fehler gemacht hat.
Haben Sie ihm diese Worte abgekauft?
Ja, ich würde sagen, es war ein echtes Schuldeingeständnis und das tönte schon heute ganz anders als auch Anfang Woche, als der Großkonzern Novartis in einer Medienmitteilung verlauten ließ, Daniel Vasella und der Verwaltungsrat würden jetzt da diesen umstrittenen Konkurrenzverbotsvertrag wieder auflösen. Da ließ sich ja Daniel Vasella in dieser Mitteilung zitieren, er habe verstanden, andere fänden diese Summe, die er bekommen sollte, unverhältnismäßig hoch und von eigener Einsicht war da überhaupt nichts zu spüren oder zu lesen. Das war heute etwas anders. Das kommt hinzu, heute in seiner Rede hat er auch durchblicken lassen, dass er manchmal vielleicht doch etwas gar viel Macht in diesem Konzern hatte. Er sagte, er sei zeitweise ein unangenehmer Verhandlungspartner gewesen, gerade eben auch innerhalb des Verwaltungsrates. Insgesamt würde ich sagen, doch deutliche Eingeständnisse, Fehler gemacht zu haben.
Evelyn Kobler, wir haben empörte Aktionärinnen und Aktionäre gehört. Daniel Vasella selbst mit seiner späten Einsicht. Auch der Verwaltungsrat hat sich gerechtfertigt für diese 72 Millionen. Lässt sich jetzt schon sagen, sind die Aktionärinnen und Aktionäre heute gestärkt worden? Also spüren Sie so etwas wie eine grundlegende Veränderung an dieser Novartis GV?
Also wenn ich dem Verwaltungsrat, also den anderen Exponenten des Verwaltungsrats zugehört habe, da war nicht viel vom Fehlereingeständnis zu hören. Gerade zum Beispiel bei Herrn Lehner, der den Vergütungsausschuss präsidiert und der auch zu den Vergütungsfragen Stellung bezieht, hier immer wieder an dieser Generalversammlung in Basel. Da war relativ wenig zu hören von Fehlereingestehen, dass eben der Zickzackkurs des Verwaltungsrates ja das Vertrauen in dieses Gremium auch nicht gerade gestärkt hat in den letzten Tagen und Wochen. Ob es bei Novartis wirklich zu einem Kurswechsel eine Art kommt. Ich denke, das hängt davon ab, was die neuen Verwaltungsräte tun werden. Es werden gerade heute hier auch 4 neue gewählt, darunter eben dann auch der neue Präsident Jörg Reinhardt, der dann im Sommer das Amt antreten wird. Und was sicher auch hilft, ist, dass Daniel Vasella weg ist. Er hatte wirklich über Jahre hinweg jetzt eine derart starke Machtposition innerhalb dieses Konzerns. Wenn er weg ist, schafft das auch Raum für Veränderung.
Die Novartis GV geht jetzt weiter. Was ist am Nachmittag noch zu erwarten?
Es geht jetzt immer noch weiter mit Voten von Kleinaktionärinnen und Aktionären, die vor allem ihrem Unmut Luft machen, die aber auch Fragen stellen, was da alles gelaufen ist. Und dann kommen noch die Abstimmungen zur Décharge und zum Vergütungsbericht. Da können dann die Aktionäre ja oder nein stimmen. Beide Traktanten werden wahrscheinlich durchgewunken, aber es wird doch noch interessant sein zu sehen, wie groß dann hier jeweils quasi der Protestanteil, also der Anteil an Nein-Stimmen, dann sein wird.
Es bleibt also spannend und Sie bleiben ja auch für uns dran. Das waren Einschätzungen unserer Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Und wenn Sie unsere bisherige Berichterstattung zur Novartis GV nachhören möchten, die Internetadresse srf.ch natürlich, /rendezvous. Es ist ein großer Schritt für den öffentlichen Verkehr. Die Transportunternehmen wollen eine neue Chipkarte einführen, die sogenannte ÖV-Karte. Darauf sollen die Passagiere ihre Abonnemente und Billette laden können, zu Beginn erst einmal die Halbtags- und Generalabonnemente. Die technische Neuerung bietet viele Möglichkeiten, aber sie kostet die Transportunternehmen auch viel Geld. Monika Zumbrunn.
Die neue Einheitskarte für den öffentlichen Verkehr kommt daher wie eine herkömmliche Plastikkarte. Darauf gespeichert sind die Personalien der Besitzerinnen und Besitzer. In einem ersten Schritt, voraussichtlich in 2 Jahren, werden alle mit GEA und Halbtagsabo die neue ÖV-Karte erhalten. Rund 3 Millionen Menschen. Ueli Stückelberger, Direktor des Verbandes Öffentlicher Verkehr VÖV, schwärmt: Weniger ist mehr.
Wir wollen, dass alle Kundinnen und Kunden zukünftig für die Abonnement nur noch eine Karte haben. Und deshalb kreieren wir eine neue Karte mit einem Chip, die gilt für das Generalabonnement, Halbtagsabonnement, aber auch für die Verbundabonnement.
Die Reisenden profitieren also von einem einfachen Zugang zum öffentlichen Verkehr. Aber auch die Bahn- und Busunternehmen versprechen sich Vorteile. Sie müssen nicht jedes Jahr eine neue Karte ausstellen. Die elektronische Karte der Zukunft verlängert sich jeweils automatisch mit entsprechender Kündigungsfrist, wie der VÖV verspricht.
Es ist ein kundenfreundlicher Prozess. Die Kunden und Kundinnen werden die Möglichkeit haben, rechtzeitig zu kündigen. Sie werden darauf aufmerksam gemacht. Wenn sie es nicht wollen, können sie es einfach abbestellen.
Bei elektronischen Datensammlungen stellen sich jeweils Fragen zum Datenschutz. Laut VÖV registriert die ÖV-Karte nicht, welche Strecken jemand fährt. Direktor Stückelberger.
Also im Prinzip sieht die Kontrollpersonal sieht mit ihrem Kontrollgerät nur, was diese Person ist, der Name und was für wie lange dieses Abonnement Gültigkeit hat. Das ist eigentlich, wie man heute das sieht, die Daten auf dem Abonnement aufgedruckt.
Allerdings ist geplant, dass die neue ÖV-Karte später noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel Einzelbillette laden oder ein Skiabo oder auch für den Besuch im Speisewagen. Immer wieder diskutiert werden auch abgestufte Billettpreise, je nach Reisezeit, ob in Stoß- oder Randzeiten. Dies allerdings ist heftig umstritten. Welche Bedürfnisse der modernen Mobilitätsgesellschaft die neue elektronische Karte in Zukunft abdecken soll, wird nun breit abgeklärt. Offene Fragen gibt es auch bei den Kosten. Rund 40 Millionen Franken sind total veranschlagt. Vor allem bei den kleineren Transportunternehmen macht man sich Sorgen über die Finanzierung. Alexander Liniger von den Appenzellerbahnen.
Es ist für die Appenzellerbahn noch nicht absehbar, wer die Kosten trägt. Es ist auch noch nicht klar, wie hoch diese Kosten sind bei der Anpassung der Infrastruktur. Also wir müssten die Lesegeräte anpassen, die unser Kontrollpersonal bei sich führt. Also da sind noch einige Fragezeichen offen.
Die kleineren Transportunternehmen hoffen darauf, dass die Großen sie bei der Umstellung auf die neue elektronische ÖV-Karte finanziell unterstützen. Beim Verband Öffentlicher Verkehr heißt es, man prüfe verschiedene Möglichkeiten, die kleineren Bahn- und Busunternehmen zu unterstützen bei diesem großen logistischen Projekt im öffentlichen Verkehr.
Die SBB siegt, die Behindertenverbände unterliegen in letzter Instanz. Ganz knapp mit 2-3 Stimmen heißt das Bundesgericht eine Einsprache der SBB gut. Die neuen Doppelstock-Intercities müssen nicht mit einem zweiten Behinderten-WC ausgerüstet werden. Die Begründung aus Lausanne von Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Nein, leicht tat sich das Bundesgericht nicht mit den Behinderten und ihren Anliegen. Das begann schon vor der Verhandlung. 3 Dutzend Treppenstufen, feinster Marmor, muss hinter sich bringen, wer in Lausanne zu den höchsten Richtern will. Mit Rollstuhl geht das nicht. Ein Lift ist zwar vorhanden, aber vor dem Gerichtssaal lauern weitere Treppenstufen. Es brauchte 3 Weibel und eine Rampe, damit die Vertreter der Behindertenverbände verfolgen konnten, wie 5 Richter 2 Stunden lang um ein Urteil rangen. Konkret geht es um die künftigen Prunkstücke der SBB, die neuen Doppelstock-Fernverkehrszüge, frühestens ab 2015 im Einsatz. Die SBB wollten den Behinderten entgegenkommen und ihnen ermöglichen, dass sie künftig im Speisewagen mitreisen können. Doch das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die konkrete Lösung als diskriminierend und forderte, dass auch in einem der normalen Reisewaggons eine Behindertentoilette und Rollstuhlplätze eingebaut werden. Und die Bundesrichter? Sie waren sich in 2 Punkten einig. Behinderte sollten nicht diskriminiert werden und völlige Gleichstellung gibt es trotzdem nicht. Aber über alles andere wurde 2 Stunden lang intensiv diskutiert, auf wechselndem Niveau. Mal näherten sich die 5 Richter den Behinderten-WCs mit grundsätzlichen Überlegungen zum Rechtskonzept. Feinsäuberlich unterschieden sie, welche Leistungen die SBB anbiete, nämlich 2, Reisen und Essen, und was das für die Gleichstellung bedeute. Aber auch ganz persönliche Bekenntnisse wurden abgegeben für die SBB, für die angenehme Atmosphäre im Speisewagen und gegen die Unsitte, dass Reisende auch in normalen Waggons essen oder sich sogar maniküren. Unter dem Strich entschieden die Richter mit Abstimmung 2-3, dass die SBB auf den Einbau einer zweiten Behindertentoilette verzichten dürfen, weil im Speisewaggon beide Leistungen angeboten werden, Reisen und Essen. Joe Manser, Geschäftsführer der Fachstelle Behindertengerechtes Bauen, zeigte sich enttäuscht. Leider hätten die Richter nicht erkannt, was das Reisen im Unterdeck des Speisewagens bedeute.
Dieses Restabteil, das habe ich ja als Ghettoabteil bezeichnet in der Einsprache und das bleibt es, weil es ist kleiner, es werden ein paar Rollstuhlfahrer vielleicht mal da sein, aber nicht behinderte Menschen werden dort sich nicht primär aufhalten, weil es ist weder erste Klasse noch zweite Klasse, noch ist es ein Restaurant.
Erfreut zeigten sich dagegen die SBB. Endlich könnten die Arbeiten für die neuen Züge ungebremst weitergehen.
Die französischen Interventionstruppen haben die Städte im Norden von Mali schneller befreit als erwartet. Die bewaffneten religiösen Fanatiker zogen sich zurück vor den Franzosen und der malischen Armee, weg aus den Städten in die schwer kontrollierbaren Wüstengebiete. Es war zu erwarten, dass damit nicht einfach Ruhe einkehrt im Norden Malis. Und tatsächlich, radikal-islamistische Kämpfer greifen immer häufiger an in den Städten, legen Bomben oder schießen. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser bereiste Mali mehrmals und beobachtet die Entwicklung von Nairobi aus. Ich fragte ihn, wie stark sind die islamistischen Kämpfer noch im Norden von Mali wirklich?
Islamistische Kämpfer haben gestern die Stadt Gao angegriffen und offenbar dabei versucht, das Rathaus und andere öffentliche Verwaltungsgebäude in der Stadt im Norden Malis zu besetzen. Das örtliche Gericht sei offenbar abgebrannt, melden französische Nachrichtenagenturen. Weiter im Norden oder ganz im Norden in der Stadt Kidal explodierte in der Nähe eines französischen Truppenlagers eine Autobombe eines Selbstmordattentäters. Dabei seien Zivilisten ums Leben gekommen. Wie viele es waren, da gehen die Informationen auseinander. Aber es zeigt, dass die Islamisten eben durchaus noch kampffähig sind und die Lage in Mali alles andere als stabil.
Wenn das bei diesen Anschlägen die Rebellen waren, die dahinter stecken, heißt denn das, dass der Konflikt in Mali noch lange dauern wird?
Davon war auszugehen. Die Islamisten wurden von den Franzosen zwar vertrieben, aber sie haben sich nicht aufgelöst in Staub. Diese Anschläge und Gefechte zeigen, dass mit dem raschen Vorstoß der französischen Truppen der Krieg gegen die Islamisten im Norden von Mali eben längst noch nicht zu Ende ist. Experten haben vor diesem Szenario immer gewarnt. Also der Rückzug der französischen Truppen, wie er von den Franzosen prognostiziert wurde, vermehrt, könnte sich wahrscheinlich noch um viele Wochen verzögern, sogar sehr viele Wochen. Die aktuelle Situation scheint nicht sehr geeignet, um das Land jetzt einfach der malischen Armee und ihren Verbündeten zu übergeben.
Neben Frankreich beteiligt sich ja auch Deutschland am Einsatz in Mali. Und gestern forderte ein französischer General, die EU müsse der Regierung Waffen liefern, sich also finanziell engagieren und nicht nur die malische Armee ausbilden. Wenn man das so hört, wird Mali zur viel größeren Bürde für die EU als bisher angenommen.
Wahrscheinlich. Ich bin kein Strategieexperte, aber allein auf einer Autofahrt im Norden Malis oder durch den Norden Malis erahnt man die Weite dieses Landes und damit wohl auch die Schwierigkeit, ein solches großes und unwirtliches Territorium zu halten. Den Norden in einem Blitzangriff aufzurollen, das hat ja gut funktioniert. Jeden Tag gab es militärische Erfolgsmeldungen. Diese Aufgabe jetzt nach wenigen Wochen der malischen Armee zu überlassen, ist wohl eine Illusion. Diese Armee ist schlecht ausgerüstet, ausgebildet und organisiert. Also das konnte ich selber sehen. Man muss eine malische Armee schaffen, die Menschenrechte schützt, die keine Rache nimmt. Wir haben von solchen Racheakten gehört in den vergangenen Wochen. Und ich denke, all diese Defizite lassen sich nicht innerhalb weniger Wochen beheben. Und was auch wichtig ist, es gibt nicht nur diese militärische Dimension, wahrscheinlich von ebenso großer Bedeutung ist für die Zukunft Malis politische und wirtschaftliche Stabilität. Ende Juli soll es ja Wahlen geben, so sagt es jedenfalls die Übergangsregierung. Und dass diese Wahlen erfolgreich sind, muss das Land zusammengehalten werden, nicht nur territorial, eben auch alle Ethnien, die Stämme im Norden müssen an einen Tisch kommen.
Sagt SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wilser im Rendezvous. An der Ski-Nordisch-Weltmeisterschaft im Val di Fiemme in den Dolomiten geht es in die Lüfte. Die Skisprung-Wettkämpfe beginnen heute mit dem Springen der Frauen. Wie bei den anderen Skidisziplinen auch, spielt das richtige Material eine wichtige Rolle. Und da haben die Schweizer Skispringer mit dem Servicemann Gerhard Hofer einen eigentlichen Skiflüsterer im Team. Sportredaktorin Rachel Mürit.
Eigentlich hätte Gerhard Hofer jetzt Ferien, aber im Januar während der Vierschanzentournee hat er kurzfristig eine Anfrage der Schweizer Skispringer erhalten. Deren Servicemann Fabian Ammann musste sich einer Rückenoperation unterziehen und fällt bis Ende Saison aus. Gerhard Hofer, der bis vor 3 Jahren schon einmal für die Schweiz gearbeitet hatte, sagte zu.
Die Herausforderungen nehme ich definitiv noch mal an und es gibt ein paar Sachen, wo ich vielleicht in Simon wieder weiterhelfen kann. Ich möchte aber nicht nur immer alles auf Simon beziehen, sondern es ist generell fürs Team, bei den Jungen, es gibt da sehr viel, wo ich noch dazu beitragen kann.
Gerhard Hofer hat im Skisprungzirkus einen großen Namen. Für Furore sorgte der Österreicher, als er die Ski von Simon Ammann bei dessen Olympiasieg auf der Normalschanze in Whistler keck mit Langlaufwachs präpariert hatte. Zusammen mit dem Schweizer Team und einer Medizintechnikfirma entwickelte der passionierte Tüftler damals auch die sogenannte Krummstabbindung, mit der Ammann allen anderen um die Ohren flog. Danach begann auch bei den anderen Nationen das große Aufrüsten.
Es ist eine Lawine ausgelöst worden, was bindungstechnisch betrifft. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 5, 6 verschiedene Eigenbauten für jeweiligen Nationen. Es geht mittlerweile im Kinder- und Jugendbereich runter mit den Bindungssystemen und speziell in dem Bereich muss man erst einmal Skispringen lernen und jetzt perfekte Material haben.
Nach dem Rummel in Vancouver verließ Gerhard Hofer die Schweizer, suchte neue Herausforderungen, arbeitete danach für Finnland und Russland. Nun ist der Skiflüsterer also wieder zurück im Schweizer Team. Aber gerade im Skispringen ist es für einen Tüftler wie Gerhard Hofer schwierig geworden.
Man kann nicht mehr viel machen, weil mittlerweile überall relativ ein strenges Reglement drauf ist. Sprich Anzug zum Beispiel, da geht es mir darum, dass ich einfach von der Passform her perfekt bin, dass ich grundsätzlich jeden Millimeter ausreize, was wir haben. Und aber auch eine gute aerodynamische Form in der Luft zu erreichen. Und wir sind diesbezüglich auf einem sehr guten Weg. Also es müssen sich manche Nationen dann anschnallen.
Gerhard Hofer sucht nun vor allem auch Innovationen beim Anzug. Der Springer Simon Ammann ist deshalb überzeugt, dass die Schweizer für die WM nun materialtechnisch gut aufgestellt sind.
Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der ganzen Abstimmung. Ich
auch wieder viel gelernt. Und das ist, denke ich, vielleicht auch längerfristig sehr, sehr wichtig. Kurzfristig muss man schauen, dass es nicht zu emotional ist, jedes Mal, wenn man etwas Neues hat und sich auch etwas verspricht dabei. Von dem her ist es gerade jetzt auch wichtig, die Ruhe zu bewahren.
Das Material ist nun also bereit. Aber auch der Tüftler Gerhard Hofer ist kein Garant dafür, dass es dann zur Medaille reicht. Denn auf der Schanze steht alleine der Skispringer und er muss den Sprung sauber ausführen. Perfektes Material hin oder her.
Rachel Müritz. Bald zeigt sich also in Val di Fiemme, was die neuen hautengen Anzüge nützen, mit den Fähigkeiten zusammen. Wir bleiben nun in Italien, schauen aber auf den politischen Wettbewerb, die Parlamentswahlen in Italien. Gast von Urs Sigrist ist gleich der italienisch-schweizerische Komiker Massimo Rocchi. Zuerst aber noch die Mittagsschlagzeilen mit Thomas Fuchs.
An der Generalversammlung von Novartis hat der abtretende Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella erklärt, es sei ein Fehler gewesen, den Vertrag über die Zahlung von 72 Millionen Franken anzunehmen. Nach breiter Kritik aus der Öffentlichkeit hat Vasella auf die Summe verzichtet. Die geplanten Doppelstockzüge der SBB sind genügend gut ausgerüstet für Behinderte. Dies hat das Bundesgericht entschieden und damit ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts korrigiert. Geklagt hatten zwei Behindertenorganisationen. Und die 17 Euro-Länder bleiben auch dieses Jahr in der Rezession. Die EU-Kommission prognostiziert einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3% im Euroraum. Nächstes Jahr soll die Wirtschaft im Euroraum wieder um 1,4% wachsen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.